Kapitel 14. Perry Roden beobachtete, wie Rock Dean Parr zu dem Kugeltank trat und folgte dem Laren. Je näher sie kamen, desto mehr Details konnte Roden erkennen. Was er zunächst für eine formlose Masse gehalten hatte, wies bei genauerer Betrachtung strukturierte Rillen und Riffelungen aus. Fast wie ein Gehirn, sagte Roden. Das sieht aus wie ein Gehirn.
Das ist es auch,
bestätigte Rock Dean Parr.
Die Kontrollneuronen werden genauso gezüchtet wie die Zykliden und dann kybernetisch mit den positronischen Systemen der Mastibek-Pyramiden verbunden. Sie werden mithilfe eines Neurokristallkerns gesteuert, der ihnen noch in der Wachstumsphase eingepflanzt wird.
Haben Sie ein Bewusstsein? Roden versuchte sich vorzustellen, wie es sein mochte, wenn man sein ganzes Leben in einem Tank verbrachte.
Dieses Kontrollneuron ist eine biologische Maschine,
wiegelte Rock Dean Parr ab.
Es hat einen klar definierten Zweck.
Das beantwortete zwar Rodens Frage nicht, aber er begann zu verstehen, dass sein larischer Verbündeter erheblich andere Vorstellungen über den Wert von Leben hatte als er. Stumm schaute er zu, wie Rock Dean Parr eine Art großen Ring von einer Halterung des Kugeltanks nahm. Die Art, wie die beinahe lebendig wirkenden Stränge an dem Konstrukt zu einem Kranz ineinander verschlungen waren, erinnerte Roden an Nervenbahnen. Rock Dean Parr setzte sich das Gebilde auf den Kopf, woraufhin es in Bewegung geriet. Die Stränge zogen sich enger um den Schädel des Laren, bis sie genau passten. Rock Dean Parr schloss einen Moment lang die Augen.
»Hm«, machte er schließlich. »Aus irgendeinem Grund werden meine Codes nicht akzeptiert. Ich werde ein paar Prozesse umgehen müssen, das wird ein bisschen dauern. Achten Sie währenddessen darauf, dass wir nicht gestört werden.«
Roden drehte sich zu Tora und Guki um. Der Mausbiber schlenderte durch den Raum und sah sich neugierig um. Tora, Roden da Zoltral hingegen, hatte in der Nähe der Tür, dem einzigen Zugang in den Raum, eine holographische Anzeige entdeckt. Sie verband ihre Anzugpositronik gerade mit einer dortigen Schnittstelle und schien Daten einzuspeisen. Roden ging zu ihr. Zum einen, um zu sehen, was sie tat, zum anderen, um die Tür im Auge zu behalten. Seine Frau nickte ihm mit einem Lächeln zu, konzentrierte sich dann aber wieder auf ihre Tätigkeit. Rock Dean Parr hat mir einige Zugangscodes gegeben. Ein Großteil der Klonzuchtanlage wird mit Kameras überwacht. Ich versuche, uns aus den Aufnahmen rauszuschneiden und kann dabei gleichzeitig sehen, wo man nach uns sucht. Sie ließ vor sich ein Hologramm entstehen, das eine der Luken zeigte, die in den Wartungsschacht führen mussten, aus dem die vier Raumfahrer verschwunden waren. Laren in Uniformen schwärmten vor dem Zugang herum, einige kletterten auch den Schacht hinab.
»Sie werden schnell feststellen, dass wir nicht abgestürzt sind und am Grund der Vertikalröhre liegen«, sagte Roden.
Tora nickte. »Wenn ich Sie wäre, würde ich, vom Wartungsschacht ausgehend, alles systematisch durchsuchen. Das verschafft uns ein bisschen Zeit, aber früher oder später werden Sie auch hier ankommen. Bis dahin müssen wir wieder weg sein.«
»Wir gewinnen mehr Zeit, wenn jemand ganz woanders für eine Ablenkung sorgt«,
mischte sich Cookie ein. »Ich glaube, jemand hat sich gerade freiwillig gemeldet«, sagte Tora, während sie weitere Holos aktivierte. »Funktioniert dein Anzug wieder?«, fragte Roden den Mausbiber.
»Alle Systeme grün«,
behauptete Cookie.
»Ich würde ja auch den Funk testen, aber ein gewisser Miesepeter wird dann bloß wieder wegen Funkdisziplin schimpfen.«
»Gerade momentan ist es besonders wichtig, strenge Funkstille zu halten«, schlug sich Roden auf Rock Dean Parrs Seite. »Sonst ortet womöglich irgendwer das Signal und findet heraus, wo wir sind. Wenn die Selbstdiagnose deiner Montur gut gelaufen ist, wird bestimmt auch das COM-System wieder funktionieren.«
»Sagt Bescheid, wenn wir tanken können«,
rief Cookie. Dann entmaterialisierte er.